Sünde reden gegen die Selbstoptimierer und für die Zerknirschten. Ich habe mir gedacht, dass ich heute Abend gerne eine Grundlage mit euch zusammenlegen will, weil ich glaube, dass wir, wenn wir das Wort Sünde hören, so unsere ganz eigenen Assoziationen haben. Manche haben gleich ein schlechtes Gewissen, so ähnlich wie ich ein schlechtes Gewissen manchmal habe, wenn ich ein Polizeiauto sehe, im Rückspiegel oder so. Selbst wenn ich nichts verbrochen habe, zumindest glaube ich das, habe ich trotzdem so ein komisches Gefühl manchmal, denke ich so, fährst du richtig, ist alles gut bei dir, ne? Kennt ihr vielleicht. Und so ähnlich kann es das auch mit dem Wort Sünde passieren, dass wir letztlich damit Dinge assoziieren oder Gefühle assoziieren, die eigentlich gar nicht dem Willen Gottes entsprechen. Und wenn ich in die Verkündigung von Jesus Christus hineinschaue, dann stelle ich fest, er hat wenig systematisch über Sünde gesagt, aber ich entdecke bei ihm, wenn er über Sünde gesprochen hat, in den allermeisten Fällen, wenn er Sünde anspricht, dann spricht er über Befreiung, er spricht über seine Rettungstat, er spricht von, dass er Menschen trägt, oder das hat jemand anders übrigens gesagt, Johannes der Täufer, das ist der, der die Sünde der Welt trägt. Also ganz positive Assoziationen, die Jesus auslöst, wenn er über Sünde spricht. Und es gab einen Punkt, an dem Jesus empfindlich wurde, wenn es über Sünde ging. Und das war, wenn er mit Menschen zu tun hatte, die sich den Anschein gaben oder davon überzeugt waren, dass sie aus der Nummer Sünde eigentlich raus sind. Die Selbstoptimierer. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es jetzt sich um fromme Leute handelte. Das war in Jesu, zu Jesu Zeiten waren das vor allen Dingen fromme Leute. Aber er hat Menschen, die sich selber für gut eingeschätzt haben, die hat er sehr kritisch angeschaut und hat ihnen sehr intensiv in das Gewissen geredet und hat gesagt, ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, was ihr da ausdrückt und sagt, ihr seid eigentlich blind für das, wovon ich spreche. Also für Jesus war Sünde ein ganz normaler, wie der Hintergrund, auf dem sich menschliches Leben abspielt, auf dem sich irdisches Leben abspielt, in das jeder Mensch auch hineingeboren ist. Und als ich das so anschaute, einmal diese Empfindungen, aber auch dann die Verkündigung Jesu, da dachte ich, in christlicher Gemeinde erlebe ich oft, dass wir zwar von Sünde und Erlösung reden, aber dass wir verhältnismäßig ungern natürlich über persönliche Sünde reden, über persönliche Schuld. Dass wir in unseren Hauskreisen und Gottesdiensten vielleicht manchmal den Eindruck entstehen lassen, dass wir zusammenkommen als die Schar derer, die dieses Problem überwunden haben und die von sowas nicht mehr angefochten werden und in deren Leben es natürlich noch Verstöße gegen die Verkehrsordnung gibt oder kleine Schwierigkeiten mal hier und da, aber letztlich sind wir alle auf einem guten Kurs. Und ich glaube nicht, dass das ist, wie Jesus uns sieht. Martin Luther hat einmal gesagt, dass Christen Sünder und Heilige zugleich sind. Ich glaube, da irrte er. Die Bibel spricht so nicht von dem Menschen. Sie spricht davon, dass wir als Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, Heilige sind. Ja. Aber als Sünder wird der neutestamentliche Christ nicht mehr bezeichnet. Es wird aber sehr deutlich gemacht, dass wir weiter sündigen. Aber die Macht der Sünde ist für einen Christen gebrochen. Ich fand es sehr ermutigend, von David Wilkerson zu lesen. Ich bekam dieser Tage eine Autobiografie, nicht eine Autobiografie, eine Biografie, die sein Sohn über ihn geschrieben hat, in die Hand. Und auf der Rückseite des Buches steht ein Zitat von David Wilkerson selbst. David Wilkerson, wer den nicht kennt, hat in den 60er Jahren eine ganz tolle evangelistische Arbeit aufgebaut, besonders unter Kriminellen in den USA, und ist eine sehr vorbildliche Gestalt dieser Jahre, dass er auf Menschen zugegangen ist, die an die normale Gemeinden und Kirchen überhaupt nicht erreicht haben. Und nun fand ich folgendes Zitat von ihm. Stell dir mal vor, eines Tages werde ich sterben. Das ist auch passiert. Und wahrscheinlich wird jemand ein Buch über mein Leben schreiben. Sie werden ein Bild von irgend so einem übergeistlichen Glaubensriesen malen, der nie mit Sünde und dem Satan zu kämpfen hatte wie alle. Wie lächerlich. Und ich glaube, dass wir in Gemeinde Jesu in der Gefahr sind, manchmal, dass wir, nicht, dass wir das in unserem Herzen glauben, aber dass wir als Gemeinschaft den Eindruck erwecken, dass wir sozusagen mit dem Problem der Sünde nichts mehr zu tun haben. Und deswegen freue ich mich auf diese Predigtreihe, weil ich hoffe, dass sie manches in unserem Denken gerade rückt. Dass es uns nochmal vor Augen führt, auch persönlich vor Augen führt, wie Jesus über uns denkt und wie er uns ganz und gar annimmt, mit allen Defiziten, die wir unser Leben lang mit uns herumschleppen werden, mit aller Anfechtung, mit aller Verführung, in die wir hineinfallen und wo wir mühsam vielleicht wieder aufstehen und vielleicht auch in Abhängigkeitsstrukturen sind. Ich glaube sogar, das ist eine These, könnt ihr mal drüber nachdenken, ob das stimmt, ich glaube, dass auch jeder Christ blind ist für einen Großteil der eigenen Sünden. Also ich glaube, dass wir gute Augen haben für die Sünden von anderen. Dass man die sehr gut sehen kann. Aber ich glaube, dass wir ein bisschen blind auch immer sind für das, was uns selber betrifft. Für die eigene Schuld. Wenn wir überlegen, was ist Sünde, was bedeutet Sünde, dann möchte ich das anhand von zwei Bibelstellen noch mal kurz verdeutlichen. Ganz simpel. Was ist Sünde? Sünde ist zum einen vom Wort her schon, aber wir können das auch in Johannes 8 noch mal vielleicht nachvollziehen. Ist zunächst Verfehlung oder ich tue etwas, ganz schlicht, ich tue etwas, ein Handeln, was Gott nicht gefällt, was nicht Gottes Willen entspricht. Ist ganz simpel eigentlich. Also eben in den Sprachen des Alten und Neuen Testaments wird immer von Verfehlung gesprochen, auch also Zielverfehlung. Ich tue etwas, was Gott nicht ehrt, also was nicht seinem Willen entspricht. Ich kratze mit meinem Verhalten an der Ehre Gottes oder an der Ehre von Geschöpfen, von Menschen. Das ist sozusagen eine ganz einfache Definition von Sünde. Jesus redet in Johannes 8 einmal über Sünde und da sagt er, Amen, ich versichere euch, wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Also das heißt, wer etwas Unrechtes tut, etwas gegen den Willen Gottes tut, der wird auch sozusagen, kommt so in ihren Bannkreis, in ihren Machtbereich. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie. Nur der Sohn gehört für immer dazu. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also Jesus redet von Menschen, die zu ihm gehören, als Kinder Gottes, als solche, die wirklich und endgültig und unwiderruflich frei sind von Sünde. Also nicht in dem Sinne, dass sie frei sind, davon Falsches zu tun oder zu sündigen, gegen den Willen Gottes zu verstoßen, aber dass sie nicht mehr unter diesem Herrschaftsbereich leben, sind davon freigemacht, freigesetzt. Der Vater sieht in uns nicht mehr Sünder. Der Sklave gehört nicht immer zur Familie, nicht für immer zur Familie, nur der Sohn gehört für immer dazu. Und wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Also, das heißt, Sünde ist Verfehlung gegen den Willen Gottes. Und das andere, das hilft mir auch, das zu verstehen bei Menschen, die ein vielleicht tolles Leben führen. Sünde ist Anmaßung. Anmaßung, dass das Leben um mich kreist, dass es um mich geht. Diese Anmaßung wird schon ersten Buch Mose beschrieben eigentlich, oder wer, dass Gott die Mitte beansprucht, wird in 1. Mose beschrieben. Und in der katholischen Tradition gibt es ja die Todsünden. Das sind so Sünden der Maßlosigkeit, also wo Menschen sich etwas anmaßen. Das ist damit beschrieben worden. Der Mensch maßt sich etwas an, was eigentlich Gott als etwas Gutes geschenkt hat, und er in egoistischer Weise maßt er sich an, das sozusagen das Maß selber bestimmen zu wollen, selber über das hinauszugehen, was Gott gerne möchte. Und das beschreibe ich mit dem, dass diese Anmaßung beschreibe ich damit, dass Menschen sich in die Mitte des Lebens stellen und sagen, alles dreht sich um mich. Anmaßung. 1. Mose 1, Vers 8 und 9. In der Mitte des Gartens, es geht um den Garten Eden, den Gott einrichtet, in der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume, der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Später, als Eva gefragt wird zu den Geschehnissen im Garten Eden, da wird sie von der Schlange befragt, was ist eigentlich genau das Verbot Gottes? Und sie spricht das auch nochmal an, dass es um die Mitte des Gartens geht. Und ich glaube, das ist bedeutsam. Ich glaube, dass hier beschrieben wird, dass Gott die Mitte beansprucht im Leben seiner Geschöpfe. Dass sich an ihm alles ausrichtet. Er möchte die Mitte sein. Und der Mensch, und Gott hat gesagt, weißt du kannst den ganzen Garten, ich gebe dir die ganze Schöpfung, ich gebe dir einen weiten Raum, in dem du kreativ sein kannst, in dem du leben kannst, in dem du Leben gestalten kannst, aber die Mitte, die beanspruche ich. Und die Mitte belege ich auch mit einer Grenze. Wenn du die überschreitest, dann dringst du in mein Hoheitsgebiet ein. Und deswegen ist die Mitte im Garten Eden, diese Bäume, an die der Mensch nicht herangehen sollte. Das ist für mich ein Bild dafür, dass Gott die Mitte auch unseres Lebens beansprucht, die Mitte jedes Lebens beansprucht. Wenn wir nun überlegen, wie sieht das aus, wenn Menschen auf die Botschaft von der Sünde reagieren, dann gibt es aus meiner Sicht da sehr unterschiedliche Arten, wie Menschen darauf reagieren. Das macht es auch in der Verkündigung oft schwer. Ganz unabhängig davon, dass Menschen heute das Wort Sünde schwer einordnen können oft. Also deshalb redet vielleicht an der Stelle besser von Schuld. Das verstehen viele Menschen, dass man schuldig wird an jemand anderen. Und sie verstehen auch dieses, dass ein egozentrischer Mensch, also wer seine Mitte sozusagen bei sich selber setzt, was das für Konsequenzen hat. Und deshalb möchte ich euch drei verschiedene Empfangsweisen der Sünde skizzieren. Das eine ist der sensible Mensch. Der sensible Mensch, der, und damit meine ich jetzt Menschen, die Christen sind, die also eine Erkenntnis von Schuld in ihrem Leben haben und die darunter leiden, auch wenn sie jetzt alleine, wenn so eine Predigtreihe angekündigt wird über Sünde, die dann schon gleich ein schlechtes Gewissen haben. Also das heißt, bei denen stellt sich ganz schnell ein schlechtes Gewissen ein. Also sie haben tendenziell das Gefühl, dass sie ungenügend sind. Ja, also es führt zu einem schlechten Gewissen, zu Scham. Und in der Gemeinschaft der Gemeinde führt es dann zum Rückzug. Es sind Menschen, die wissen, ich habe mich gegen Gottes Willen verhalten. Und die Scham, das schlechte Gewissen, das Gefühl, ungenügend vor Gott zu sein, das führt sie in den Rückzug. Manchmal interpretieren sie auch noch das, was sie von anderen so erleben, empfinden sie auch noch so, dass sie den Rückzug verstärkt. Also, dass sie das Empfinden haben, weil sie schon ohnehin schlechtes Gefühl haben, dass sie dann andere Christen als fordernd erleben, als vielleicht verurteilend, mal unabhängig davon, ob das dann wirklich geschieht. Und für diesen Rückzug verurteilen sie sich selbst, weil sie wissen, auch das ist ja eigentlich keine Lösung, und haben das Gefühl, dass ihre Schuld sich nur noch mehrt. Also das heißt, das ist ein Teufelskreis, und der ist nicht das, was Gott möchte, aber er passiert manchmal bei Menschen, bei empfindsamen Menschen, dass sie sozusagen letztlich aus dieser Spirale ganz schlecht rauskommen und sich dann lieber zurückziehen, auch aus der Gemeinschaft von Christen zurückziehen, weil sie ein schlechtes Gewissen haben und dann nicht rauskommen und nicht wirklich Befreiung erleben von Schuld. Und das Zweite ist der selbstbewusste Mensch. Und damit meine ich jetzt auch zunächst Christen, der hört auch in der Verkündigung und durch das Lesen der Bibel bekommt er auch ein Gefühl für persönliche Schuld, dass er dem Willen Gottes nicht entspricht. Und bei ihm setzt sich aber häufig was anderes ein. Ein Wehren gegen dieses Wort Gottes tritt dann schnell ein. Das heißt, man wehrt das ab. Man versucht das zu relativieren, man sagt, das ist doch bei allen so, guck dir doch mal an, wie das andere handhaben, warum soll das denn meine persönliche Schuld sein? Und da tritt sozusagen eine Abwehrhaltung ein, und die Abwehrhaltung ist innerhalb der Gemeinschaft auch eine Schwierigkeit, und das heißt, die Gefahr ist auch hier, dass es zu einem Rückzug kommt aus der Gemeinschaft, weil mich das natürlich stört, wenn das immer wieder irgendwie vielleicht Thema wird. Und dann sagt sich der selbstbewusste Mensch manchmal, naja, dann mache ich halt mein Ding. Also ich entscheide selbst, wie ich das handhabe, und lass mir von niemand da reinreden. Und kommt aber auch aus diesem Teufelskreis schlecht raus. Ganz unabhängig davon gibt es in beiden Fällen, beim selbstbewussten Christen und auch beim sensiblen Christen, noch ein erhebliches Problem, was dazukommt und was der Teufel gerne benutzt. Der Teufel ist ja ein Verwirrer, also der die erlösende Botschaft von Jesus gerne in sein Gegenteil verkehrt. Und dafür benutzt er natürlich auch gerne Mitchristen. Und das heißt, in diese ganzen Bereichen kommt noch Fremdverurteilung dazu von anderen Christen. Und das erlebt man dann auch noch mal relativ stark unter Umständen. Und das verstärkt natürlich diesen ganzen Prozess. Verstärkt die Scham, verstärkt das sich wehren. Das ist eine Strategie, die der Teufel natürlich gerne benutzt. Ja, und dann der säkulare Mensch, das heißt jemand, der kein Christ ist, der darüber auch nichts weiß, dem geht es so ein bisschen wie einem dieser Fische. Ihr kennt das wahrscheinlich, zwei junge Fische schwimmen einen Fluss entlang, kommt ihnen ein älterer Fisch entgegen und sagt, na, hallo Jungs, und wie ist das Wasser? Sie antworten nicht, sie schwimmen noch eine Zeit lang weiter, dann wendet sich der eine jüngere Fisch an den anderen und sagt, sag mal, was zum Teufel ist eigentlich Wasser? Also das heißt, der säkulare Mensch weiß gar nicht, was Sünde ist. Er hat dafür kein Empfinden, aber er zählt trotzdem zu Menschen, die gefangen sind in Anmaßung gegenüber dem Willen Gottes. Und auch der säkulare Mensch kennt diesen ganzen Bereich der persönlichen Not, also der Ungnade, nur dass das ihm nicht gegenüber Gott auffällt, sondern gegenüber sich selbst gegenüber der gesellschaftlichen Meinung. Je nachdem, wie er aufgestellt ist, wird er auch empfinden, dass er sein Leben optimieren muss. Also, ich muss Karriere machen. Ich muss mich engagieren. Ich muss mich verwirklichen. Und so weiter. Aber im Mittelpunkt des ganzen Denkens steht das Ich. Der säkulare Mensch steht unter Umständen auch in einem erheblichen Maß unter Druck durch das, was auf ihn einströmt. Aber er wird das vielleicht nicht in Verbindung bringen mit Gott und mit Sünde. Das heißt, er muss erst sozusagen aus dieser Blindheit herausgeführt werden, zu verstehen, dass das Ich im Mittelpunkt ein Problem ist, um mit Gott in Kontakt zu kommen. Als Wunsch für die ganze Predigtreihe habe ich, dass wir als Menschen, die mit Christus unterwegs sind, dass wir die befreiende Botschaft dessen, was Jesus Christus gebracht hat, dass das so tief wie irgend möglich ins Herz kommt. Ich wünsche mir für die Predigtreihe, dass wir offener über Sünde reden. Sowohl über überwundene Sünde als auch über noch nicht überwundene Sünde, ohne dass es sozusagen ein gemeinsames Seelenstriptease hier gibt. Aber dass wir uns auch in Hauskreisen oder Kleingruppen, dass wir uns zumuten, uns gegenseitig auch Sünde zu beichten. Ich wünsche mir in der Gemeinde eine Kultur der evangelischen Beichte, die nicht an eine Amtsperson gebunden ist, sondern die daran gebunden ist, dass ich einem Bruder und einer Schwester, die vertrauenswürdig sind, sagen kann, du, ich möchte etwas vor dir bekennen. Das weiß kein anderer, aber ich empfinde das und weiß, das ist eine Schuld. Und ich möchte das gerne loswerden. Ich möchte gerne die Befreiung erleben, dass mir mein Bruder, meine Schwester das auch zusprechen darf, deine Sünden sind dir vergeben, im Namen Jesu. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Und ich wünsche mir für Menschen, die in unserer Mitte sind, die als Gäste während dieser Zeit kommen, dass sie erleben, dass sie von dieser grundsätzlichen Anmaßung des Menschen, dass der Mensch sich selber im Mittelpunkt hat, dass sie davon loskommen, befreit werden und dass sie das auch von sich sagen können, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Dass das Menschen in unserer Mitte erleben während dieser Zeit. Das sind eine ganze Menge Wünsche. Ihr könnt ja eure eigenen dazu auch noch formulieren, wenn ihr eigene dazu habt. Und das ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche für diese Zeit. Wir werden uns mit diesem Thema, mit Unterbrechungen durch besondere Ereignisse, werden wir uns so bis Ostern etwa mit diesen Themen beschäftigen. Auf ganz verschiedene Art und durch ganz verschiedene Texte der Bibel. Um das zu feiern für uns selber, was Gott geschaffen hat in Christus Jesus, dass er Befreiung von Schuld und völlige Neuanfänge schenkt. Um das auszudrücken, hat Jesus schon seinen Jüngern ein besonderes Zeichen anvertraut und gesagt, wisst ihr, eigentlich wünsche ich mir, dass ihr bei jeder Mahlzeit das vor Augen habt. Für uns ist es relativ schwer, ne? Aus jeder Mahlzeit etwas Besonderes zu machen. Aber wir feiern das zumindest monatlich auch hier gemeinsam. Manche feiern das auch im Hauskreis. Heute feiern wir es auch gemeinsam. Wir wollen Abendmahl miteinander feiern und feiern, dass das, was Jesus gesagt hat, dass er freisetzt von Schuld, völlig frei macht von Schuld und dass das jedem Kind Gottes zugesagt ist. Nicht aufgrund dessen, was wir irgendwie getan hätten, dass wir uns jetzt angestrengt haben, seit wir Christen geworden sind, sondern schlicht und ergreifend auf der Grundlage, dass es Christus für dich getan hat und du das für dich angenommen hast. Das ist die Grundlage, auf der wir uns sozusagen jetzt an drei Tischen hier treffen werden. Und es wird so sein, dass wir an diesen drei Stationen immer, laden wir euch ein, immer so mit etwa 12 Personen zu kommen. Dort hinten wird Markus Sasse sein, dort Salome Ahrens, hier vorne werde ich sein. Und wir laden ein, dass ihr immer so in einer kleinen Gruppe dann zu uns kommt und dass wir das Abendmahl miteinander teilen. Wenn du sagst, also mir ist noch gar nicht ganz klar, ob meine Sünde tatsächlich vergeben ist, ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet, dann lade ich dich ein, dass du einfach während dieser Zeit im Lobpreis hier bleibst auf deinem Platz und einfach den Lobpreis genießt, den wir währenddessen singen. Und wenn du Kind Gottes bist und um Vergebung deiner Schuld weißt, lade ich dich ein, dass du freudig dabei bist. Und ich möchte uns zum Start des Abendmahls gerne noch etwas lesen. In der ersten Runde wird dann hier vorne, Simon, dann wirst du auch mit hierbei sein, ja, bei der ersten Runde. Und das kann dann direkt auch hier vorne losgehen, auch an den anderen Stationen, wenn wir das Abendmahl miteinander begehen. Ich lese aus Markus 14. Während der Mahlzeit nahm Jesus das Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Ich spreche darüber das Segensgebet. Vater, danke für jede Versorgung, jedes Brot, das du uns gibst. Aber das wertvollste und wichtigste Brot für unser Leben, für unseren Alltag, ist das, dass du in diese Welt gekommen bist, dich selbst für uns geschenkt hast. Und dafür danken wir dir heute und jetzt auch während dieser Zeit des Abendmahls. Amen. Und dann nahm er den Becher, sprach auch darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Ja, Vater, vielen Dank, dass du dich selber in diese Welt hineingestellt hast. Unbegreiflich für uns, dass du dich als Baby in diese Welt Menschen anvertraust, dass du so hilflos und klein wirst. Und unbegreiflich auch, dass du durch diesen stellvertretenden Tod von Jesus Christus unser Heil bewirkst. Das ist wunderbar. Wir danken dir dafür. Amen.